Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, da sind wir wieder. Lange Winterpause gehabt über die EM und jetzt sind wir wieder da, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Herzlich willkommen zum Löwenfunk. Die Akkus sind aufgeladen und wir haben einen neuen Spieler bei uns, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und der ist in Folge 87 direkt mal bei uns zu Gast. Ich sage herzlich willkommen bei den Löwen und auch im Löwenfunk-Podcast, Tobias Reichmann.
Schönen guten Tag.
Wir haben sehr viel zu besprechen, deshalb starten wir direkt rein.
Löwen aktuell.
Hier schauen wir auf die aktuelle sportliche Lage. Für dich war das Spiel am Sonntag in Magdeburg eine gelungene Premiere im Löwentrikot. 7 von 10 Würfen versenkt, warst erfolgreichster Löwenwerfer. Wie fällt denn dein persönliches Fazit aus?
Ja, erstmal so zufrieden, dass ich mich nicht verletzt habe. aber ja, also schon noch ausbaufähig. Ich habe schon gemerkt, nach 10 Minuten musste ich mal kurz mir eine Pause gönnen, dass da auf jeden Fall halt noch die Puste ein bisschen fehlt. Und aber... Jeden Tag komme ich besser rein in Rhythmus mit den Bewegungsabläufen und so und macht mir nach wie vor halt tierisch Spaß, überhaupt zu spielen und wieder die Chance überhaupt zu bekommen, mich zu beweisen und freue mich, da den Löwen helfen zu dürfen.
Benno Wiegert hat dich auch nochmal gelobt im Interview. Von der Couch ins Viertelfinale des DRB-Pokals, gleich bester Welfer, da habe er großen Respekt vor. Wie kommt so ein Kompliment bei dir an?
Höre ich jetzt zum ersten Mal. Vielen Dank, Benno, dafür. Ja, natürlich sehr gut. Also, war mein erstes Spiel nach 8 Monaten wieder. Ist ja schon eine gewisse Zeit. Habe mich seit Oktober bei der MT2 fit gehalten, dass halt die Schulter und die Knie nicht so einrosten, dass man halt einfach in der Bewegung bleibt und so. Und weil für mich immer so die Hoffnung war, dass wenn nochmal eine Anfrage kommt, irgendwie eine Möglichkeit Handball zu spielen, dann wird es wahrscheinlich der Januar sein oder Februar, halt so die Zeit um die EM, weil da doch die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sich irgendwie jemand verletzt und irgendwo Verstärkung gebraucht wird. Und deswegen war für mich klar, okay, wenn ich dann im Januar anfange, wird es auf jeden Fall zu spät sein und dann wird es nichts mehr mit irgendwie nochmal im Handball reinzukommen. Und deswegen habe ich, glaube ich, im Oktober ungefähr bei der MT2 dann mir die Handballschuhe wieder geschnürt und gesagt, okay, jetzt muss ich halt wieder reinkommen. Da waren ja auch schon wieder ein paar Monate ins Land verstrichen, nachdem ich in Emstetten da aufgehört hatte mit dem Handball und wollte halt da wieder reinkommen. Und das hat gut funktioniert, habe mich dort 3-4 Mal die Woche dann in der Halle bewegt im Handballtraining und
In welcher Liga spielt MT2?
Dritte.
Dritte Liga, okay. Genau. Es ist nicht wie bei Maid Patrail. Die zweiten Mannschaften scheinen ja wirklich beliebt zu sein für solche Aktionen. Und Maid Patrail hat ja bis zu seinem Wechsel jetzt nach Eisenach in der zweiten vom ASV Hamm gespielt, Oberliga. Und dann haben die ganzen Zeitungen immer geschrieben, der Schrecken der Oberliga und Co. Der hat da wohl alles kaputt geschossen, logischerweise. Und dann auch in Eisenach nochmal einen Verein gefunden, in dem er jetzt diese Saison nochmal gespielt hat. So gut es für dich lief, so bescheiden lief es für die Löwen insgesamt. 24-34, das war am Ende richtig deutlich. Also da hat man ja sogar noch ein bisschen Rückstand aufgeholt, muss man ja mal ehrlich sagen. Zwischendurch stand es mal minus 14. Also woran hat das aus deiner Sicht gehapert? Was fehlt den Rhein-Neckar-Löwen? Das ist ja so ein ganz frischer Eindruck, den du hast.
Also wir sind, fand ich, schon gut ins Spiel gekommen. Ich glaube... bis zur 20., 25. Minute stand es, glaube ich, 13-13. Und ja, dann zum Ende hin haben wir ein bisschen den Faden verloren. Dann stand es, glaube ich, 18-14 zur Halbzeit. Aber gefühlt hat es sich nicht so angefühlt, dass wir mit 4 Toren zurücklagen, sondern es hat sich schon enger angefühlt, dass wir nur 1-2 Tore zurück sind und da gleich auf waren. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir einfach gerade im Angriff das Spiel weggeschmissen. Also wir haben viel zu viele leichte Fehler gemacht und wer Magdeburg kennt, der weiß, dass die jeden Fehler da gnadenlos ausnutzen und das hat man gesehen. Bälle verloren, zack ins leere Tor, zack ins leere Tor. Ja, und wenn du dann 4, 5 so eine Dinger da frisst, dann gehen halt schnell die Köpfe runter und wenn du dann hochguckst, okay, eben waren es minus 4 und dann ist es auf einmal minus 8, minus 9 oder auch mehr, ist es halt schwer, dann nochmal den Schalter umzulegen. Und ich glaube, das war halt unser großer Knackpunkt, dass wir im Angriff da einfach zu viele leichte Bälle hergegeben haben, weil so fand ich schon, dass wir in der Abwehr eigentlich gut gestanden haben, da uns gut bewegt haben, aber einfach dann im Angriff da leider das Spiel weggeworfen haben.
Hast du auch so richtig gemerkt, dass die Magdeburger da wirklich ein bisschen Rache genommen haben fürs Finale, ne? Also da hast du schon gemerkt, die hätten auch nicht locker gelassen. Die hätten, die waren auf Zerstörung aus an dem Abend. Kann man ja auch vielleicht ein bisschen verstehen. Ich glaube, dieses Finale war, glaube ich, auch wirklich schwer zu verdauen für den SC Magdeburg. Wir haben in dieser Saison definitiv große Probleme mit den Top-Teams. Wenn wir ehrlich sind, sehen wir da eigentlich kaum Land. Hast du dir vorher schon ein bisschen was von den Löwen angeschaut, bevor es zum Wechsel kam? Oder bist du ja so frisch, fromm, frei da reingegangen?
Ja, ich bin sehr frei reingegangen. Also ich habe, seitdem ich im Sommer mit dem Handball so ein bisschen abgeschlossen hatte, weil nichts da war, brauchte ich auch erstmal so ein bisschen Abstand. Also ich habe mich um Handball überhaupt nicht gekümmert, das überhaupt nicht verfolgt. Ich habe ein Spiel von der MT in der Halle gesehen, da wurde ich eingeladen zum Spiel. Und das war das einzige Ligaspiel, was ich bis jetzt im Januar gesehen hatte. Habe mir ab und zu so ein bisschen die Ergebnisse angeguckt, wie halt so die Spiele waren. Aber so an sich ein Spiel habe ich mir kein einziges angeguckt, nee.
Okay. Das heißt, du kannst gar nicht so richtig einschätzen, woran es in dieser Saison bei den Löwen so ein bisschen insgesamt hapert.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Jetzt nur so durch Gespräche, dass einfach so ja die Konstanz fehlt, dass man eine Zeit lang dran ist über 30 Minuten und dann halt einiges wegbricht, weil vielleicht zu müde ist oder, sag ich mal, die zweite Reihe nicht so eingespielt ist, wie sie dann, wenn sie auf die Platte kommt, und dass man da einfach ja zu viele technische Fehler macht oder auch Freie verwirft, dass da dann einfach dann ja, die Spiele verloren werden.
Also das größte Kompliment, finde ich, muss man ja einfach mal unseren Fans machen. Also geilste Handballfans, die man sich vorstellen kann, weil es läuft nicht gut, das kriegen die ja auch mit. Trotzdem die letzten Spiele, alle 8, 9, 10.000 Zuschauer. Jetzt das Spiel gegen Flensburg ist ausverkauft. Wie groß ist erstmal die Vorfreude? Dein erstes Spiel als Heimlöwe in der SAP Arena, gleich mal vor ausverkauftem Haus?
Ja, sehr groß. Also so wie es jetzt auch schon das erste Spiel gegen Magdeburg war, man kann, glaube ich, einen leichteren Einstieg haben. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe halt mega Bock auf Handball. Das hat mir jetzt in Magdeburg auch Spaß gemacht, wieder zu spielen, auch wenn dann natürlich das Ergebnis sehr bescheiden war. Aber jetzt dann auch vor ausverkauftem Haus in der SAP Arena zu spielen, ist die Vorfreude natürlich sehr, sehr groß.
Vorher geht's nach Lemgo. Das ist auch kein leichtes Spiel. Das haben wir hier zu Hause gemerkt mit dem Last-Minute-Unentschieden am Ende. Wie schätzt du dieses Spiel ein? Was erwartet uns im Ostwestfalen?
Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr hart umkämpftes Spiel sein natürlich, wo wir punkten wollen und müssen, dass wenn wir unsere Ziele da erreichen wollen mit dem internationalen Platz. Deswegen brauchen wir halt auf Flensburg noch gar nicht gucken. Ich glaube, dass die Spiele, gerade was so die ersten 5 da oben angeht, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht so dran messen oder drum kümmern, weil das, glaube ich, dann so ein Zubrot ist, die Punkte, wenn wir da einen Punkt holen oder Punkte, die einfach dazu oben drauf kommen. Aber jetzt halt wichtig, die um uns herum sind, dass wir da halt die Punkte holen, dass wir da einfach an der Konstanz arbeiten, gut zu spielen, wenige Fehler zu machen, um da einfach dann die Punkte zu holen. Und Lemgo ist auch eine starke Mannschaft in der Abwehr und geht schnell nach vorne mit viel Tempo, und da müssen wir konzentriert sein und hochachtsam.
Da sieht man schon sehr auch die Handschrift von Flo Kehrmann. Also das ist, was das angeht, hat er da in Lemgo einiges aufgebaut. Wir haben da, glaube ich, zuletzt echt immer große Probleme gehabt in Lemgo. Was stimmt dich optimistisch, dass die Rückrunde besser wird als die Hinrunde?
Ja, da man, glaube ich, weiß, dass vieles eigentlich gut läuft und man, glaube ich, nur kleine Stellschrauben drehen muss. Und ja, also auch jetzt gegen Magdeburg, wir haben auch vieles richtig gemacht. Das ist ja nicht alles scheiße gewesen, was wir gemacht haben. Wir haben vieles richtig gemacht. Wenn natürlich dann, wenn du gut spielst und triffst das Tor nicht, ist halt schade, aber trotzdem kannst du ja sagen, du hast eigentlich gut gespielt, bloß das Tor nicht getroffen. So anders als wenn du, manchmal hat man so das Gefühl, du spielst einfach, ja, die Taktiken nicht gut und triffst dann irgendwie das Tor, fühlt sich manchmal nicht so gut an. Und also ich glaube, dass wir da viel richtig gemacht haben und da in Lemgo uns halt wirklich steigern müssen, gerade, dass wir wieder eine kompakte Abwehr stellen müssen und aber vorne im Angriff einfach konzentrierter sind und da die Fehler so gering wie möglich halten.
Was uns letztes Jahr ja ausgemacht hat, war dieses unfassbar schnelle Spiel in der ersten Welle. Glaubst du, dass du da auch nochmal ein Faktor sein kannst in diesem Spiel, also zumindest die ersten 10 Minuten.
Ich gebe jetzt Mühe, die ersten 15 Minuten durchhalten. Nee, aber ich denke schon, ja natürlich, wir müssen da dranbleiben und weiter arbeiten. Vor allem auch ich, dass ich einfach jetzt schnell halt wirklich fit werde und das halt nicht nur über 10 Minuten durchhalte. Und ja, natürlich, alle Außen, die da einfach spielen, das hilft jeder Mannschaft, hilft dir immer viel, wenn du einfache Tore machst. Wenn du halt vor einem Angriff Probleme hast und dich dadurch dann freischwimmen kannst mit einfachen Tempo-Gegenstoßtoren oder in einer zweiten Welle, das hilft einem natürlich ungemein. Mhm.
Nehmen wir uns mal kurz ein bisschen mit. Also ich habe tatsächlich in der Lanxess Arena vor dem deutschen Spiel diese Pressemitteilung gelesen. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, weil wir uns ja auch auf persönlicher Ebene schon ein bisschen länger kennen, dass du zu uns kommst. Wie kam das zustande? Wer hat dich angerufen?
Also für mich war es auch sehr überraschend. Uwe hat mich angerufen zuerst.
Okay.
Und hat mich gefragt, ja, wie sieht es bei mir aus? Wie bin ich fit? Habe ich noch Lust auf Handball? Und, wie es halt so drumherum aussieht. Und ja, wir hatten ein paar Minuten gequatscht. Und da meinte er, ja, weil sie halt auf der Suche sind, weil Johnny noch ein paar Wochen braucht und ihm auch ein bisschen den Druck zu nehmen, dass er jetzt nicht, du musst in 4 Wochen wieder fit sein, sondern dass er da auch die Zeit bekommt, wieder wirklich gesund zu sein und nicht zu früh anzufangen. Und ja, dann habe ich ein paar Tage später mit Sebastian dann gesprochen und dann ging das auch ruckzuck, dass alles fix war.
Okay, also jetzt mal direkt gefragt, war das der einzige Anruf oder gab es jetzt in den letzten paar Wochen auch andere Angebote?
Nee, gar keinen, das war wirklich der einzige.
Also, du hast dich darauf gefreut, dass die Löwen dann am Ende werden?
Definitiv, auf jeden Fall. Also, mir war jedes Angebot oder jedes Gespräch natürlich willkommen, weil ich nach wie vor mega Bock auf Handball habe. Bin körperlich auch fit und deswegen, ja, und natürlich hat mich es umso mehr gefreut, dass es halt natürlich ein Top-Club in Deutschland war, dass ich da erste Liga spielen kann und mich da nochmal beweisen kann.
Deine Familie lebt aber weiterhin, also war es in Melsungen oder in Kassel?
Weder noch.
Habt ihr nicht
in Cuxhagen, das ist
ja, zwischen genau. Melsungen und Kassel. Da ist der KFC, ne?
Kann sein.
Doch, tatsächlich. Ich glaube, A7 geht da entlang.
Genau.
Und dann ist in Cuxhagen nämlich der große Autohof mit dem KFC. Daher kenne ich das.
Ja, glaube ich dir.
Du bist aber jetzt erstmal alleine hier und bist im Hotel?
Genau, das wird auch so sein, dass meine Familie dort weiter bleibt, weil die beiden Kinder sind halt in der Schule. Und da macht es jetzt keinen Sinn, für ein halbes Jahr dort die Schule zu wechseln. Ja. Weil gerade auch bei dem Großen ansteht der Schulwechsel in die 5. Klasse, auf eine andere Schule zu kommen. Deswegen macht das jetzt keinen Sinn, dafür ein halbes Jahr, oder ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr, sind 5 Monate, da alle Zelte abzubrechen.
Aber prinzipiell, wenn es nach dir geht, sind es nicht nur 5 Monate, die du in den Profi-Handball zurückkehrst.
Nein.
Du möchtest schon noch weitermachen.
Definitiv, ja. Also ich habe mir damals gesagt, Ziel gesteckt, okay, bis 35 würde ich gerne Handball spielen und alles, was da oben drauf kommt, ist halt so Zusatz. Mhm. Aber ich fühle mich halt, ja, nach wie vor, toi, körperlich fit. Und ich denke, dass ich auch auf dem Niveau noch ein paar Jahre spielen könnte.
Wir glauben das auch. Das hat auch Pascal Hens im Übrigen gesagt. Pascal Hens hat auch sofort gesagt, boah, das ist schon krass, dass er so fit ist. Also klar, das ist dann nicht für mehr als 10 Minuten. Das ist ja erstmal völlig normal. Ich glaube, dass du diese Wettkampfhärte oder dieses Erstliganiveau ja auch schlecht simulieren kannst. Also vor allen Dingen nicht in einer Drittligamannschaft. Du hast ja auch nur trainiert dort, nicht gespielt. Das lässt sich ja gar nicht simulieren, aber handballerisch auf jeden Fall. Also du bist jetzt aber das erste Mal so weit im Süden, soweit ich informiert bin. Zumindest handballerisch. Wie gefällt es dir hier so?
Sehr gut, ja. Also auch gerade von der Mannschaft, ich habe drumherum noch nicht viel gesehen, aber hier im Verein und in der Mannschaft wurde ich halt wunderbar aufgenommen, als wenn man die Leute schon ja, nicht nur ein paar Tage kennt. Und ja, macht es natürlich viel einfacher, mit reinzukommen und ja, macht mir halt wirklich unheimlich viel Spaß.
Mit welchen Jungs aus der Mannschaft hattest du vorher schon Berührungspunkte?
Ja, eigentlich mit den ganzen Nationalspielern. Mit Johnny, ja, den kenne ich, glaube ich, als Profi überhaupt mit am längsten. Mhm. Wir haben damals bei den Junioren halt schon miteinander gespielt. Und ja, von daher kennen wir uns schon, ja, bald 20 Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, nicht ganz. Und ja, mit Kohli, der ist ja auch schon lange dabei in der Nationalmannschaft. Und ja, mit denen hatte ich so schon.
Aber ihr wart ja hauptsächlich Konkurrenten immer, ne? Johnny und du.
Das stimmt, aber in den Junioren hat er ja viel auch auf Halb gespielt. Und dann, wo er ist ja schon früher in die A-Mannschaft dazugekommen und ich dann ein bisschen später. Und ja, natürlich waren wir Konkurrenten, aber trotzdem, wir hatten immer ein guten Teamgeist.
Gutes Auskommen,
ein gutes, ja. Genau, wir haben nicht gegeneinander gearbeitet. Und natürlich will ja jeder spielen, ist ja keine Frage. Aber keiner macht ja dem anderen einen Vorwurf, wenn er spielt, weil er entscheidet ja auch nicht. Also ist ja immer der Trainer derjenige halt, der das entscheidet. Und wir hatten nie ein Problem miteinander. Und ich denke, das wird hier dann genauso laufen.
Ja, also vielen Handballfans ist natürlich die Situation um 2019 noch im Kopf, die du damals genutzt hast, um... Warst du dann überhaupt in den USA? Oder ja, wie lange warst du denn da überhaupt?
5 Tage war ich nur da.
5 Tage? Ja. Okay. Ja gut, war natürlich damals eine Situation mit... Da war schon ein bisschen Trotz noch mit dabei, oder?
Ja, auch ein bisschen, das stimmt. Also ich habe mich... Ja, schon ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt.
Was ich im Übrigen nachvollziehen kann, möchte ich kurz mal einwerfen, weil dich komplett zu Hause zu lassen, das hat ja im Übrigen auch Johnny überhaupt keinen Gefallen getan. Also 2019.
Ich glaube, das war dann eine Trotzreaktion von Christian gewesen. Aber ja, also ich will auch nichts Falsches sagen, aber wo ich halt dann da in den Raum reinkam, wo es mir halt mitgeteilt wurde, hieß es halt ja, dass halt so Kleinigkeiten entschieden haben und sowas alles. Und ich würde behaupten, dass halt, wenn ich so mir die Statistiken so angeguckt habe, dass ich da vor Johnny lag und sowas alles. Und ja, natürlich hat es letztendlich der Trainer entschieden, aber das war für mich halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ja, und meine Frau hatte mit ihrer Schwester geplant, in die USA zu fliegen, weil die halt große Harry Potter-Fans sind und dort in den Universal Studios wollten sie sich halt da... unbedingt mal für 4-5 Tage da die Harry-Potter-Welten da angucken. Und ja, und dann bin ich halt natürlich, ja, wutentbrannt aus dem Zimmer dort raus und habe zu meiner Frau gesagt, ja, ich bin raus. Erstmal nur auf Standby. Und
bist auf deinen fliegenden Besen gestiegen. Und
genau, bin nach Hause gefahren und dann meinte sie, ja, komm, dann können wir ja kurz mal den Kopf frei bekommen und so weiter. Ja, und dann habe ich mit Olli gesprochen, mit Bob Hanning und
Axel.
Ich glaube Axel Kromer, genau, die drei wussten Bescheid. Ich habe denen gesagt, okay, ich fahre jetzt 4-5 Tage oder fliege jetzt weg, auch in die USA. Aber wenn ihr mich anruft, steige ich in den nächsten Flieger und komme sofort zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, um den Kopf frei zu bekommen. Und so, ja, okay, ist kein Problem. Also das war für mich, war die Sache auch gegessen. Und das halt danach dann so eine Riesensache draus gemacht wird. Und
das ist der Handball,
natürlich ein gefundenes Fressen, keine Frage. Aber da gab es auch wenig Rückendeckung. Angeblich hat keiner mehr was gewusst davon, dass ich Bescheid gesagt habe. Das Einzige, was ich mir ankreiden lasse, ist, dass ich halt Christian nicht informiert habe als Trainer. Aber ich würde es jederzeit wieder machen. Also.
Ja gut, also das Posting vom Gate war natürlich auch ein bisschen provokativ.
Ja, natürlich. Aber, aber es war halt überhaupt nicht böse gemeint. Also jeder, der mich kennt, glaube ich, weiß, dass ich viel Humor habe und Also ich wollte damit überhaupt nicht provozieren, überhaupt nicht. Aber ich fand es lustig, den Post, was ich da geschrieben hatte.
Ich auch.
Und hatte da keinerlei Hintergedanken. Und das ist halt natürlich dann... die Presse was anderes draus gemacht hat, war ja eigentlich klar.
Es ist halt der Handball-Januar, ne? Und dann auch noch Heim-WM damals. Jetzt bei der Heim-EM hat man ja auch wieder gemerkt, dieser Pressefokus, der ist ja wahnsinnig. Und der ist natürlich auch durch dein und diese Zusammenhänge zwischen dein und der Springer-Presse natürlich auch nicht weniger geworden. Da gibt es ja auch ständig irgendwelche Geschichten, die da rausgeholt werden. Aber ich fand das damals cool, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also ich hatte da Respekt vor, weil ich auch so ein super impulsiver Typ bin, der dann auch schon mal, ich nenne es jetzt mal Dummheiten macht, ohne dass ich das jetzt wertend meine. Du weißt bestimmt, wie ich es meine. Was einfach macht so. Warum auch nicht? So ist ja kein Thema. So. Dann jeder geht halt anders mit so einer Sache um. Was ich damals nicht verstanden habe, war tatsächlich, ich meine, ob du jetzt die Nase vor Johnny hattest oder umgekehrt, ist ja das eine Thema. Aber dann auf genau dieser Position zu sagen, wir nehmen keinen zweiten Mann mit und dafür irgendwie auf einer anderen Position 3 mitzunehmen oder so, das habe ich halt damals nicht so richtig verstanden. Aber das ist sicherlich das Thema, was viele halt im Kopf haben, wenn es so um dich und um Johnny geht, aber ihr habt da wahrscheinlich nie ein persönliches Ding draus gemacht.
Überhaupt nicht, nee. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen mit ihm eigentlich so mitgelitten, weil er ja nicht so ein gutes Turnier gespielt hatte, aber es gab halt einfach keine Wechselmöglichkeiten und auch ihn dann einfach ein Stück weit irgendwo zu schützen, dass man sagt, okay, man nimmt ihn jetzt halt mal ein paar Minuten runter, dass ein anderer auf die Position kommt, da war halt die Möglichkeit nicht gegeben und dann wurden halt immer andere Spieler danach nominiert, der Meinung nach, wo es halt dann gebraucht wurde. Und das fand ich halt eigentlich sehr schade.
Du hast aber damals auch so einen kleinen Abbittebesuch machen müssen. Habe ich das richtig im Kopf? Du bist dann irgendwie mit Axel Kromer noch mal einmal durch die Lanxess Arena gelaufen, bei einem der letzten Spiele, glaube ich.
Ich war bei zwei.
So, dann hat man schon
auch. Ich glaube, bei zwei Spielen war ich dort. Nee, weil ich wollte ja trotzdem, also ich war ja nicht, für mich war es ja nicht so, dass ich jetzt aussortiert bin oder so, das überhaupt nicht. Und ich wollte ja trotzdem unterstützen. Ich hatte auch regelmäßig mit den Spielern Kontakt gehabt und deswegen war es für mich auch keine Frage groß, ein Spiel zu besuchen oder danach auch in die Kabine zu gehen und mit denen dort zu sprechen. Also das war für mich.
Es ist ja auch immer ein emotionales Thema. Es ist ein Heimturnier. Das erlebst du halt nicht so oft in deiner Karriere. Das war ja auch tatsächlich, wenn ich jetzt richtig rechne, das war deine einzige Chance auf ein Heimturnier. Du warst, das war, dass das dann super bitter ist, haben wir jetzt auch an Till Klimke gemerkt, der ja auch sich nicht so wirklich im Griff hatte bei dem ganzen Thema. Ist das emotional nochmal eine ganz andere Liga, wenn man dann auf so ein Highlight verzichten muss?
Ja, natürlich. Also es ist ja schon besonders, überhaupt ein Turnier spielen zu können, aber natürlich im eigenen Land ist es schon noch eine andere Hausnummer und ja, das war natürlich sehr, sehr schade. Hätte ich liebend gerne ein Turnier zu Hause gespielt. Aber ja, das Leben ist manchmal anders, als man denkt.
Und jetzt bist du ein Rhein-Neckar-Löwe. Auf so einer Reise nach Magdeburg lernt man sich ja bestimmt auch noch mal ein bisschen näher kennen. Wie ist dein Eindruck von deinen neuen Kollegen? Wen hast du noch im Zimmer gehabt?
Mit Juri war ich auf dem Zimmer gewesen. Und ja, wir hatten ja so einen Schlafbus da gehabt.
Oh, okay.
Aber da ich kein Mittagsschlaftyp bin, saß ich dann vorne und habe mit Kohli gesprochen, mit Apfel habe ich viel gesprochen, auch wo wir dann in Magdeburg waren, abends im Hotel haben wir bestimmt kurz Handball geguckt. Und dann haben wir danach noch bestimmt anderthalb, zwei Stunden auf dem Zimmer irgendwie zusammengehockt, mit Gustav noch zusammen und haben da gequatscht. Und ja, sind alle Spieler super freundlich, super nett. Und aber mit Apfel habe ich jetzt bis jetzt so den engeren Draht, sag ich mal, gehabt und am meisten bis jetzt gesprochen, ja.
Mit Julia im Zimmer ist relativ ruhig, oder? Also wenn da keine Playstation steht und David Spätig noch auf dem Zimmer ist, habe ich mir sagen lassen, soll das ganz ruhig sein. Ansonsten ist das so ein bisschen wie Jugendherberge, Klassenfahrt.
Ja, also ich war, glaube ich, wenn du jetzt ihn fragen würdest, war ich wenig auf dem Zimmer oder gar nicht da. weil ich halt den einen Abend, also vor dem Spiel halt abends bei Apfel im Zimmer waren, wieder lange gequatscht hatten und dann kam ich um 10:30 oder so ins Zimmer, glaube ich. Und dann haben wir auch gleich gepennt. Und dann nächsten Tag war Mittag und dann habe ich mich danach noch mit dem Rapowski getroffen von Magdeburg. Nach dem Mittag haben wir da nochmal ein Stündchen, anderthalb ein Käffchen getrunken.
Ihr kennt euch aus Kielze.
Genau, und haben da miteinander gesprochen und da war ich halt auch wieder wenig auf dem Zimmer.
Ja.
Haben wir uns doch sehr wenig.
Ja gut, Juri wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Schlaf gebraucht haben von der EM. Also ich meine, der powert ja wirklich jetzt schon seit ein paar Wochen durch.
Ja, das stimmt.
Spannend. Wir wechseln die Kategorie. Du wirst es noch nicht wissen. Ich gehe nicht davon aus, dass du Löwenfunk gehört hast schon mal vorher.
Schande über mein Haupt.
Wir kommen jetzt, das hätte mich sehr überrascht, wir kommen jetzt zu meiner absoluten Lieblingskategorie.
Na dann.
Löwen fragen Löwen. Das wird
Löwen fragen Löwen.
So, wir starten mit der ersten Frage. Ich habe die beiden Dateien ja jetzt, ich weiß gar nicht, wer zuerst kommt. Ich drücke einfach mal drauf und wir versuchen, die Stimme zu erkennen.
Hallo Tobi, hallo Kevin. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß im Podcast. Ich freue mich auf die Folge und habe eine Frage an Tobi, die mich persönlich auch sehr interessiert. Wie ist es, wenn man ganz, ganz lange Zeit als Außenspieler gespielt hat und dann auf einmal im Rückraum auftaucht? Und wie war es so für dich? Und persönlich hätte ich das natürlich auch mal gerne erlebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Viele Grüße und ich freue mich auf die Antwort. Ciao, ciao.
Das glaube ich übrigens sofort. Uwe Gensheim hat mal bei irgendeinem Vorbereitungsturnier so ein überragendes Rückraumtor gemacht gegen Yogi Bitter. Wie war das für dich? Also war das ein Wunsch von dir?
Nee, überhaupt nicht. Aber die Anfrage kam damals aus Emstetten, dass ich im Rückraum spielen soll. Und habe früher in der Jugend viel im Rückraum gespielt und auch in Melsung ab und zu mal im Rückraum da. Haben wir viele Taktiken gehabt, dass ich im Rückraum da aufgetaucht bin. Und habe mir das zugetraut. Und ich glaube, jeder außen träumt davon, den Ball doch mal öfters in der Hand zu haben und nicht in der Ecke warten zu müssen, dass der Ball da mal nach außen kommt. Ja, weil du ja da wirklich auf andere angewiesen bist, auf außen. Und im Rückraum hast du halt den Ball ständig, kannst selber viel mehr Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, genau. Und ja, das hat halt auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht.
Okay, wir sprechen da gleich noch ein bisschen eingehend darüber. Ich weiß jetzt auch nicht, von wem die zweite Frage ist, interessanterweise. Tatsächlich, ich meine, Uwe erkenne ich noch, da stand hier auf dem Zettel, aber jetzt bin ich gespannt, wer die zweite Frage gestellt hat.
Hallo Tobi, erstmal viel Spaß beim Podcast. Direkt die harte Einführung hier, fast so hart wie die eigentliche Einweihung, so lange mit Kevin da sitzen zu müssen. Ja, erstmal freue ich mich sehr, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass wir nochmal zusammenspielen, aber freue ich mich sehr, dass du bei uns bist und uns unterstützt. Und meine Frage an dich wäre, was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk so bei Feiern? Ich finde es nämlich ziemlich eklig und vielleicht könntest du mal erzählen, was du dir da gerne gönnst. Bis dann, viel Spaß noch.
Jetzt wird's gut.
Ich weiß nicht, was er meint.
Was trinkst du denn so gerne bei Feiern?
Ja, ich komme aus Ostdeutschland. Mhm. Und ja, mein Lieblingsgetränk ist Wodka-Cola.
Doch, das ist aber jetzt nicht so ekelhaft.
Nee. Also sagen viele, dass es nicht schmeckt, aber...
Also ich habe es nie probiert, aber das stelle ich mir jetzt...
Hast du was verpasst, wirklich?
Stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor.
Ist es auch nicht.
Da, wo ich herkomme, ist ja... ich habe mal einen Fehler gemacht. Ich komme ja so aus dem Ruhrpott, aber schon auch ein bisschen in Richtung Westfälische. Und dann war ich mal auf einer Hochzeit von einem Kumpel und habe Spezi bestellt. Und wenn du da Spezi bestellst, so ab 1 Uhr, ist das aber Fanta Jägermeister.
Das
ist richtig ekelhaft. Ich schwöre, das ist richtig, richtig böse ekelhaft. Ja. Boah, aber also ich habe mir jetzt alles vorgestellt, aber Wodka-Cola haut mich jetzt nicht so vom Hocker.
Nee, für mich ist es normal. Aber nee, also mir schmeckt es sehr, sehr gut.
Ja, und das hast du das mit Johnny mal probiert? Oder wie kommt er da jetzt drauf?
Nee, weil, ja, gab ja schon öfter, wenn wir mal irgendwie auch mit Mannschaften unterwegs waren, da war nur Bier erlaubt, dann habe ich mir dann doch das mal rausgenommen und einen Wodka-Cola bestellt. Und ja, viele finden es nicht lecker, aber kann ich nicht teilen, die Meinung.
Johannes hat eine Frage geschickt. Bist du nervös gewesen vor dem Spiel in Magdeburg?
Ja, doch schon. Also da war ich schon nervös, war auch das eine oder andere Mal dann doch öfter auf Toilette. nee, also ich war schon nervös. Also ja, wie gesagt, halt nach 8 Monaten das erste Spiel und dann so ein Knallerspiel zu haben, wo es ja um alles geht, ein K.O.-Spiel, ist dann auch schon wieder was Besonderes.
Jenny fragt, wie fühlt es sich an, der Neue im Team zu sein?
Ja, natürlich ungewohnt. Man muss wieder viele Namen neu zuordnen können, gerade so Spitznamen und auch drumherum sich neu zurechtfinden. Aber ich glaube, dann bin ich nicht mehr der Jüngste, habe schon auch einiges mitgemacht und erfahren, auch mit Vereinswechseln. Und ja, aber auch allgemein macht es mir der Verein, die Mannschaft, sehr, sehr leicht, damit reinzukommen.
Leafboy 99, diese Namen machen mich immer fertig. Wie entscheidest du, wo du beim 7 Meter hinwirfst?
Im besten Falle, wo der Torhüter nicht ist.
Ja, das könnte helfen.
Nein, also ich mache mir vorher so ein bisschen so einen Plan, was ich so vorhabe und dann halt natürlich hoffe ich, dass ich da auch die richtige Entscheidung treffe. Man ist jetzt nicht so, dass ich zum 10-Meter-Punkt gehe und sage, ich werfe jetzt da rechts unten in die Ecke, sondern man guckt schon ein bisschen, wie natürlich der Torhüter sich verhält, um dann im besten Fall die richtige Entscheidung zu treffen.
Bei wirklich allem Respekt vor unseren 7-Meter-Schützen, es soll jetzt nicht respektlos wirken, ne? Aber wirst du unser 7-Meter-Schütze sein in der Zukunft? Ist das so festgelegt? Weil ich glaube, wenn wir nur 20% mehr 7 Meter getroffen hätten, dann wären wir wahrscheinlich Dritter oder so. Das ist ja Wahnsinn dieses Jahr, was wir an 7 Metern weggeworfen haben. Ja,
also ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass, sonst hätte ich auch nicht jetzt von Anfang an schon gleich 7 Meter geworfen, dass es auch so weitergehen wird, wenn ich mich nicht so anstelle wie meine Vorgänger. nein, aber ich glaube, ja, ich bin da eigentlich, glaube ich, ein relativ sicherer Schütze und freue mich natürlich, wenn ich da helfen kann, dass das besser wird. Juri hat es mir auch schon gesagt und hat sich auch gefreut, dass wir dann im Schnitt 3-4 Tore mehr pro Spiel haben und wir dann auch die Spiele vielleicht dann gewinnen.
Ich glaube, wir hatten als einziger Bundesligist eine Quote unter 50%. Das heißt, wir haben weniger als jeden zweiten 7 Meter nur getroffen. Das ist ja Wahnsinn. Und teilweise 4, 5 hintereinander. Ich erinnere mich damals an das, was war das, 1500. Tor von Patrick Gretzky? Oh Gott. Ja, also da haben wir schon einiges erlebt in diesem Jahr. Bin ich gespannt, ob das jetzt dann besser wird. Julius Struve fragt, wer ist dein Vorbild?
Habe ich kein Vorbild. Früher war es mal Magnus Wieslander, wo ich mit dem Handball angefangen hatte. Aber mit dem Kreis habe ich nun sehr, sehr wenig zu tun. Und dann so ab, keine Ahnung, B-Jugend, C-Jugend oder so, da war es, dann hatte ich kein Vorbild mehr.
So, geiler Username kommt jetzt, Hockenheim City Boy. Das klingt wie so ein Rapper, ne? Oh, Hockenheim City Boy. Kannst du dir vorstellen, über die Saison hinaus bei den Löwen zu spielen?
Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also wie gesagt, bis jetzt fühle ich mich sehr gut aufgehoben hier, habe immer noch Spaß am Handball und möchte gerne mehr zeigen.
Quirin, hast du noch Kontakt zu Leuten aus deinem ersten Verein?
Bundesliga-Verein?
Steht jetzt nicht dabei.
Ja, nee. Aus der Jugend mit einigen habe ich noch so sporadischen Kontakt. Und ansonsten, ja.
Welcher war denn dein erster Amateurverein?
Also wo ich angefangen habe, war SV Lok Rangsdorf. Mhm. Das ist so südlich von Berlin in Brandenburg. Das war mein erster Verein in der Jugend. Und dann war ich in Cottbus auf der Sportschule und habe dann da halt auch meine ersten Männerjahre verbracht.
Ben RBD fragt, hast du Haustiere?
Ja, wir haben einen Labradudel als Hund oder als Haustier.
Du bist ein Hundetyp, das war mir relativ schnell klar. Vitalize me. Wie kommst du aus dem Frust nach einer Niederlage raus?
Saufeln. Nein, auf keinen Fall. Nee, also ich glaube, man ist ja über die Jahre sehr selbstkritisch auch geworden und ich bin auch, glaube ich, einer, der sich sofort selber hinterfragt, was halt schiefgelaufen ist. Das versucht man dann zu analysieren und versucht halt natürlich dann schnell besser zu machen. Aber es bringt halt nichts, sich das in sich reinzufressen, weil man hat immer mal einen schlechten Tag. Und einfach auf die Stärken besinnen und dann wird es auch wieder besser.
Ja, aber wir sprechen über das andere Thema jetzt auch nochmal. Wir kommen nämlich jetzt zur letzten Kategorie.
Löwen privat.
Ja, wir haben im ersten Teil ja über deinen Wechsel zu uns gesprochen. Deine Karriere ist insgesamt, wie ich finde, eine besonders spannende, weil ja nicht immer alles immer glatt verlaufen, viele Highlights, aber auch mal hier und da ein Bruch drin. Allein in diesem Teil könnten wir wahrscheinlich einen halben Tag über dieses Thema quatschen. Wie hast du deine Karriere empfunden bis jetzt?
Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn ich mich immer für irgendwas entschieden habe, das glaube ich richtig war. Mhm.
Für Aufsehen sorgte dann dein Wechsel 2022 von Melsung in die dritte Liga zum TV Emsdetten. Wie kam es zu dieser Entscheidung? War es mangels Alternativen oder hat dich das auch gereizt, dann zum Beispiel auch Rückraum spielen zu können?
Also als erstes war es mangels an Alternativen. Ich hatte keine anderen Angebote. Und wie ich dann kein Handball mehr spiele, habe ich dann das Angebot angenommen. Mhm. Und war für mich auch weil alle gesagt haben, ja, auch dritte Liga und so. Aber ja, natürlich, dritte Liga ist was anderes. Aber auch für mich halt ein sportlicher neuer Anreiz gewesen, da ich halt dort einfach nur im Rückraum gespielt habe.
Ihr habt dann leider das Ziel verfehlt. Emsdetten wollte unbedingt wieder in die zweite Liga. Ist auch in meinen Augen Standort, der da auch hingehört, mit Halle, Fans und Co. Jetzt mal wirklich direkt gefragt. Also du hast ein unheimliches Niveau gespielt in der ersten Liga, auch bis zuletzt, wie ich finde. Was glaubst du, also wie kommt es dann zu so einer Situation, dass du auf einmal keine Option mehr hast? Das ist doch, also ich meine, du bist ja auch ein geiler Typ. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ja, den brauchst du nicht holen, der hat einen Schaden. Das ist ja überhaupt nicht so.
Ja, gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich vielleicht vorher eine Lösung gehabt. Aber ja, ich glaube, dass allgemein so durch die Corona-Zeit, durch die Liga hinweg so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat, dass auf den Außenpositionen Geld eingespart wurde und dann in den Rückraum eher gesteckt wurde, dass man da breiter aufgestellt ist, weil ja schon das Spiel deutlich schneller geworden ist. Ja. Rückraumwürfe sind deutlich weniger geworden. Es ist ja alles viel Abschlüsse, nicht mehr außerhalb vom 9 Meter, sondern so zwischen 6 und 9 Meter. Dass einfach dort der Rückraum, glaube ich, auch nochmal wichtiger geworden ist, weil einfach ja die schneller geworden sind und so weiter, dass sich das Spiel einfach dahin verändert hat. Und dann war einfach so die Zeit, dass viele mit längeren Verträgen ausgestattet wurden und dass einfach da die Alternativen weniger wurden. Aber vielleicht auch, nun bin ich halt ja kein jüngerer Spieler mehr, wo ich dann sage, okay, ich gehe um jeden Preis irgendwo hin, lasse dann meine Familie zu Hause um halt nur dann auch weiter Handball spielen zu können. Mhm. So, ne? Das war halt dann nicht um jeden Preis gegeben und deswegen gab es dann dort nichts und da kam dann auch zum Glück Emstetten noch um die Ecke, aber war ja auch alles sehr kurzfristig und ging schnell vonstatten, dass ich da dann noch weiter Handball spielen konnte.
Jetzt mal ganz direkt nachgefragt. Du bist ja nicht der Erste, dem das passiert ist, nachdem er in Melsungen aufgehört hat. Yves Kunkel hat dasselbe Schicksal ereilt, sage ich mal. Ist das so ein Melsungen-Ding? Geht es da auch darum, dass andere Vereine denken, ihr verdient Millionen, übertriebenermaßen gesagt? Ist es eine Geldfrage?
Ja, also dafür muss man ja dann erstmal eine Anfrage haben, um dann überhaupt miteinander sprechen zu können, ob man ja, sich da einig wird. Aber vielleicht ist auch schon so ein Vorurteil mit dabei, dass man sagt, ja, den brauchen wir gar nicht erst fragen, weil das können wir eh nicht bezahlen. Aber soweit ist es ja nie gekommen. Und ja, natürlich ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass in Melsungen dann schon oft höhere Gehälter gezahlt wurden. Aber das war mir auch klar, dass ich das woanders nicht mehr bekommen werde. Mhm. Das war auch nicht meine Prämisse zu erwarten, dass ich das wieder irgendwo anders bekomme. Und ja, aber es gab einfach keine Anfragen. Mhm.
Aber dass man dann irgendwie, hätte man das dann nicht auch proaktiv lösen können? Also vielleicht, dass man einfach mal losgeht oder du wirst ja einen Berater haben, dass der vielleicht dann auch einfach mal sagt, okay, ich habe da bei euch gesehen, da könnte vielleicht was und dieses Geldproblem, ich sag mal, von der ersten Sekunde so ein bisschen auszuhebeln und sagen, also braucht keiner erwarten, dass wir hier
Wir hatten uns erkundigt auch, dass wir die Liga dort ja so abgeklappert haben, Verein für Verein, und aber es war nichts dabei.
Es könnte tatsächlich auch, also ja, man merkt ja schon auch ein bisschen, ich glaube, die Liga passt wirklich mehr aufs Geld auf. Also das ist insgesamt tatsächlich schon so ein Ding. Du wärst aber auch wahrscheinlich, wie ich dich einschätze, ohne mit der Wimper zu zucken, wieder ins Ausland gegangen.
Jein. Okay. Also ich hätte es gemacht, aber da, wenn halt wirklich nur das Finanzielle stimmt.
Okay.
Also da ist halt wirklich dann zu sagen, okay, da ist der finanzielle Anreiz, würde da im Vordergrund stehen, um zu sagen, okay, ich würde halt nochmal ins Ausland gehen, gerade mit Familie, mit zwei Kindern, dass halt sagt, okay, wir haben halt wirklich was davon, dass man sagt, ich bin jetzt im Ausland, Familie bleibt in Deutschland wahrscheinlich, wenn es so gewesen wäre oder passiert wäre, dass man sagt, okay, dadurch hast du halt den Ausgleich.
Glaubst du, dass du glaubst dann auch wahrscheinlich nicht, dass es überraschend ist, dass jetzt unter Michi Allendorf das ein bisschen anders läuft in Melsungen und jetzt auch so ein bisschen sich der Erfolg auch, zumindest eine Entwicklung sich einstellt.
Ja, natürlich. Also ich glaube, der Trainer hat ja da auch ein großes Mitspracherecht, wie halt welche Spieler da eingekauft werden sollen. Und jetzt hat man Parondo da viel Zeit gegeben und auch Geld, glaube ich, dass man halt, oder dass er seine Mannschaft so zusammenstellen kann, wie er es gerne möchte. Weil das spanische System ist schon nicht so einfach zu spielen. Da brauchst du schon die Spielertypen, die das nicht erst neu lernen, sondern schon verinnerlicht haben. Da braucht man ein paar Jahre. Hab das ja in Kiel auch 3 Jahre mit Talent gehabt, dass wir da das spanische System gespielt haben. Und das ist schon nicht so einfach. Und da brauchst du schon die Spielertypen dafür, die das schnell verstehen und verinnerlichen und auch umsetzen. Und jetzt hat er, glaube ich, so die Mannschaft zusammen mit Balenciaga, der das da sehr, sehr gut führt, dass natürlich da dann auch jetzt der Erfolg dort.
Also würdest du im Nachhinein nochmal zu einem Verein wie Melsungen war wechseln?
Ich wäre auch gerne da geblieben, auch die Unstimmigkeiten, die da waren, weil für uns gerade als Familie war es halt wichtig, wir wussten, okay, wir haben da ein Haus gekauft, das wird unser neuer Lebensmittelpunkt. Wir wollen da, wir fühlen uns drumherum super wohl.
Kassel übrigens eine sehr unterschätzte Stadt, also von der Schönheit her, finde ich.
Ja, also es gibt natürlich auch Ecken, wo man nicht hin will, aber ich glaube, das hat ja jede Stadt. Ja. Aber drumherum ist es halt sehr viel grün und wir wohnen ja halt auch auf dem Dorf und ja, haben uns da vom ersten Tag sehr, sehr wohl gefühlt und haben gesagt, okay, hier, das kann was werden, dass man hier wirklich länger bleibt. Ne? Und so kam es ja auch, dass wir uns dann ein Haus gekauft hatten und wir uns gesagt haben, okay, also ich kann mir auch vorstellen, da meine Karriere zu beenden. Mhm.
Jetzt kommt gerade Kaffee von unserem Pressesprecher Rüdiger. Er hat für dich die Glühweintasse dabei. Nicht, dass hier nachher Fotos entstehen.
Wodka-Cola drin.
Das wäre warm, weil es ja eine Glühweintasse ist. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, wir haben über dieses Thema auch schon mal mit Mike Patrail oder auch mit Nikolas Katsigianis gesprochen. Ich stelle mir das schon hart vor, auf ein Angebot zu warten, quasi zur Untätigkeit verdammt zu sein. Wie kommt man durch so eine Phase?
Also es ist wirklich die Hölle. Also, weil man nicht weiß, eine ungewisse Zukunft hat. Wie geht es überhaupt weiter? Dann habe ich jetzt auch nur Abitur gemacht, keine Ausbildung. Mhm. Und fragst dich, ja, hast jetzt Haus, du hast Familie, Kinder. Wie geht's weiter so? Ne? Das ist ja schon eine große, große Unsicherheit. Und also mit Hilfe von Freunden und Familie hat es funktioniert. Hat auch ja, viele Tage, die psychisch nicht einfach waren, wo man auch so wirklich zu dunkle Stunden hat und fragt, wie geht es jetzt so weiter? Kann ja eigentlich heute auch liegen bleiben, wo man halt nicht irgendwie Lust hat aufzustehen. Wirklich, dass man halt, bin ich sehr dankbar, gute Freunde zu haben, dass die Familie da hinter einem steht und sagt, ja, Handball ist jetzt dann vielleicht vorbei, aber das Leben geht ja trotzdem weiter.
Hattest du Plan B? Oder warst du auf dem Weg, dir da was aufzubauen?
Ja, ich habe schon seit mehreren Jahren eine Idee, so eine Indoor-Spielhalle für Kinder und Jugendliche zu machen, weil ich es sehr, sehr schade und aber auch traurig finde, dass es einfach ja, Kinder in der Grundschule schon gibt, die halt keine Rolle vorwärts, keine Rolle rückwärts mehr können, körperlich dann doch immer fülliger werden und sich einfach ja, weniger bewegen, weil alle nur vom Handy daddeln oder irgendwelchen Konsolen und da wollte ich halt so eine Alternative schaffen, dass halt sich Kinder einfach bewegen können. Bin ich ja so ein großer Ninja Warrior Fan. Und wir haben in Kassel halt keine großen Alternativen. Wir haben einfach nur so eine Trampolinhalle und eine Kletterhalle, was so als Indoor-Sachen einfach sind, aber fehlt halt noch so ein bisschen was dazwischen für schlechtes Wetter. Und da würde ich gerne halt so reingehen. Bin der Meinung, dass das mit einem guten Konzept gut aufgehen würde. Und das hatte ich schon so seit ein paar Jahren schon so die Idee. Und jetzt, wo es halt mit dem Handball wahrscheinlich dann doch zum Ende ging, wurde die Idee dann konkreter und ich habe mir da viele Gedanken gemacht, mit Investoren zu gucken, wer kommt da in Frage und ja, bin jetzt auch schon seit einiger Zeit da auf der Suche nach einer großen Halle.
Du bist ja körperlich noch unfassbar fit. Wenn Wikipedia richtig liegt, dann hast du schon 2004 mit 16 bei den Herren gespielt.
Genau.
Das ist ja dann auch eine echt lange Spanne. Also warst du damals körperlich schon so weit?
Nee, also gut.
Also nicht so weit wie heute, sondern aber dass es dann für den Herrenhandball gereicht hat?
Du musst ja auf Außen jetzt nicht der körperlich stämmigste sein. Das ist ja dann doch eher im Rückraum. Also ich habe es natürlich gemerkt, mit 16 Jahren, wenn du irgendwo eingelaufen bist, da haben dich die Älteren dann einfach angepustet und dann bist du halt schon mal irgendwo hingeflogen in die Ecke. Also da hat schon noch einiges an Masse gefehlt. Aber auf Außen, ja, wie gesagt, da musst du schnell sein und das war ich ja immer athletisch, konnte gut springen und das war halt mein großer Vorteil. Und deswegen durfte ich aber Anfang noch nicht spielen, weil man musste damals noch 17 sein, um im Männerbereich spielen zu können. Und da hatte ich dann, keine Ahnung, 3-4 Monate trainiert, ich dann 17 wurde und dann war ich dann auch spielberechtigt.
Früh gemerkt, dass du auch Profi werden könntest? Wann war so der Klick?
Also ich hatte damals mit 9 angefangen und hatte einen sehr, sehr guten Jugendtrainer, den Herrn Berner, da gehabt, der auch dann früh gesagt hatte, könnte man mal schauen, ob man vielleicht dann mit 12...
Damals auch schon außen, oder?
Sowohl als auch. Also habe ich so beides gespielt. Und dann bei uns in Berlin-Brandenburg war ja dann erst mit 12 Jahren die Entscheidung, auf die weiterführende Schule zu kommen, dann zur 7. Klasse hin. Und da meinte er ja, ob wir uns das vorstellen können, eine Sportschule, wo man halt noch einfach weiter mehr gefördert wird und alles. Und dann dachte man, ja, mit Internat und so, kann das dann so, oder wie läuft das da alles, dass man mit 12 mehr oder weniger halt dann schon einfach auszieht von zu Hause. Aber fand ich so ganz cool, den Gedanken, einfach, ja, 10-mal die Woche Training zu haben, Sport sich zu bewegen. Ja. Und dann ist der Gedanke weiter gereift. Dann kam der Zeitpunkt, wo man sich dann anmelden musste für so ein Probetraining. In Berlin, Potsdam und Cottbus damals war ich dort gewesen zu so einer Sichtung und ja, hatte mich dann damals für Cottbus entschieden. Und ja, im Nachhinein natürlich der völlig richtige Schritt gewesen, konnte mich da super entwickeln, entfalten und
Du hast mit 179 Toren zum Aufstieg beigetragen in die zweite Liga 2007 mit dem LHC Cottbus. Wahnsinn.
Ja, also es ging halt wirklich alles, lief halt alles so nach Plan, sag ich mal. Also ob die Frage nochmal, ob ich mir vorstellen konnte, Profi zu werden. Also ich bin dann auf die Sportschule gekommen und dann war mir so sicher, okay, haben viele gesagt, ja, hast großes Talent und so, musst halt natürlich viel an dir arbeiten und. Und da ist für mich aber dann so der Entschluss auch gereift, okay, geil, viele sagen, du hättest das Zeug dazu, naja, ist doch cool. War für mich dann so, okay, dann machst du das jetzt. Mhm. So, und da war ich halt so ehrgeizig und habe mich da so verbissen drin, dass ich gesagt habe, okay, du wirst irgendwann mit Handball dein Geld verdienen. Ja.
Du hast dann in der zweiten Mannschaft des SCM gespielt, was ich tatsächlich gar nicht wusste, und bist dann aber 2009 zum THW Kiel gewechselt. Da warst du damals gerade mal 21 Jahre alt. Das ist dann schon auch eine harte Herausforderung, in diesem Alter zum großen THW Kiel zu gehen, wo es ja eigentlich auch gerade zu dieser damaligen Zeit nichts anderes aussah.
Das war so die goldene Ära dort, genau. Ja, dass das nicht schon ein großer Schritt war, bin ich noch mit dem Kreuzbandriss dahin gegangen. Hatte mir kurz vorher im April, glaube ich, das Kreuzband gerissen und bin dann als kleiner Stift dort mit dem Kreuzbandriss hingekommen. Und ich war, glaube ich, nach 6,5 Monaten dann auch wieder schnell fit. Und ja, natürlich musste ich mich da erstmal natürlich umgewöhnen. Aber es war ein sehr, sehr, sehr großer Schritt, wo ich auch viel dazugelernt hatte natürlich. Gerade im Training auch mit den ganzen Weltstars da zusammengespielt. Vorher hat man die alle nur im Fernsehen gesehen und mit Karabatic. Na gut, der ist dann weggegangen, aber da habe ich noch ein Probetraining gemacht mit Umayé, Nassis, Yicha, Alm, Sprenger oder wie sie halt alle so hießen, ne? Und
Kim alles Anderson. Namen, die da jetzt unterm Hallendach hängen, ne?
Ja. Also, und das war halt einfach schon Wahnsinn und
war. Wie wichtig ist es denn auch, dass man in so einer Phase auch mal vor eine Wand läuft? Also, dass man dann auch mal, dass man merkt, es läuft nicht immer alles so, ne? Es wird nicht immer so weitergehen. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Phase für jeden, der in den Profihandball geht.
Ja, natürlich. Also ich musste mich natürlich umstellen. Vorher habe ich in Magdeburg oder in Cottbus die 60 Minuten immer gespielt. Und jetzt musste mich halt natürlich hinten anstellen. Und musste da auch dazulernen. Man hat im Training natürlich wunderbar und viel dazugelernt. Aber man braucht natürlich als junger Spieler gerade die Spielpraxis. Du musst halt wirklich viel spielen. Und das wurde auch von Jahr zu Jahr mehr, aber hat mir dann trotzdem nicht gereicht, weil ich dann, mein Ziel war, ich will unbedingt Nationalspieler werden. Und ich hätte damals auch in Kiel bleiben können, aber für mich stand fest, nein, ich will in einen Verein, wo ich halt 60 Minuten in der Liga spiele. Und damit kam dann auch der Wechsel zu HSG Wetzlar zustande, weil ich wollte, wenn ich in die Nationalmannschaft will, musste ich halt 60 Minuten spielen. So war es in meinem Kopf. Und deswegen war das für mich dann der nächste Schritt gewesen.
Das Ziel Nationalmannschaft hast du dann 2011-12 erreicht. Da hast du in der Nationalmannschaft debütiert unter Sigurdsson damals schon.
Nee, Heuberger war noch.
Martin Heuberger war zwischendurch A-Nationalmannschaftstrainer. Wie hast du das so damals erlebt? Wie ist das, wenn das erste Mal Martin selber anruft und sagt, du bist dabei?
Das erste Mal war ich, glaube ich, beim All-Star-Game dabei, wo ich dann...
Ach Gott, Gott hab es selig.
Wo ich
dann
die erste Nationalmannschaftsluft schnuppern durfte in so einem Eventspiel, sage ich es mal. Und auch da in Wetzlar ging halt auch alles super schnell. Hab dann da 16 Minuten gespielt und das lief auch alles nach Plan. Und dann kam das auch sehr schnell, dass halt Martin mich da angerufen hatte. Mhm. Und hat mich natürlich da super drüber gefreut und mir dann persönlich recht gegeben, auch den richtigen Schritt von Kiel nach Wetzlar gemacht zu haben.
Wieso gibt es das All-Star-Spiel nicht mehr? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist einfach weg gewesen irgendwann, oder?
Ja, ich glaube, weil die Belastung...
Okay. Das eine Spiel kommt es dann ja auch nicht mehr an.
Ja, aber wenn du dich da verletzt, ist ja dann der Ärger sehr groß.
Da haben schon Maskottchen 7 Meter geworfen während des Spiels. Also das habe ich... Aber witzig war es auf jeden Fall. 2016. Dein bestes Jahr? In deiner Karriere?
Ja, definitiv. Also sportlich gesehen war das das Highlight-Jahr schlechthin bei mir, auf jeden Fall.
Europameister im Winter, Olympia-Bronze im Sommer. Was hat diese Mannschaft damals ausgemacht?
Ich glaube auch den Spirit einfach, den Dago da mit reingebracht hat. Einfach, ja, Johnny war verletzt, Uwe war verletzt, dass da wirklich einige Stammsäulen gefehlt haben, verletzungsbedingt. Ja, und Dago immer gesagt hat, ja, wir können ja jetzt noch hier ewig rumheulen und sagen, oh, der fehlt und der fehlt und der fehlt. Aber es macht ja die Situation nicht besser. Und das hat einfach gepasst mit allen. Das war
also, 2016, sag ich dir ehrlich, ohne dass mir das jemand falsch auslegt, aber ich glaube, du hättest den Busfahrer nachnominieren können. Und der hätte auch noch 3 Tore zum Europameistertitel geworfen.
Ja, und ich glaube, das war so unser großer Pluspunkt, dass viele, die auch dann so nachnominiert wurden oder frisch dabei waren, also für viele war das ja auch das erste Turnier gewesen, so die Unbekümmertheit einfach. So, sorry, dass wir in die Spiele reingegangen sind. Ja, wir haben eigentlich nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Mhm. Und ja, wir haben uns dann in so eine Euphorie reingespielt einfach, wo man eigentlich schon vom ersten Spiel an oder dann nach dem ersten Spiel richtig unter Druck stand. Überhaupt, wenn du weit kommen willst, musst du jetzt jedes Spiel gewinnen. Mhm. Damals ging Spanien halt verloren und da hieß es, wenn du halt durch das System, dass du halt die Punkte mitnimmst in die Hauptrunde und das Halbfinale noch erreichen willst, stand da schon fest nach dem ersten Spiel, du musst jedes Spiel gewinnen. Ja. Und aber das hat irgendwie ja so ein Flow sich entwickelt, dass wir uns da von Spiel zu Spiel reingesteigert haben. Da konnte kommen, wer wolle. Ja, da hätten wir, glaube ich, alle weggeputzt.
Glaubst du, dass Dago Sigurdsson damals so ein bisschen die goldenen Jahre der Nationalmannschaft so ein bisschen weggeschmissen hat, weil er dann nicht weitergemacht hat? Glaubst du, da wäre nochmal der Peak oder es wäre dann erfolgreicher weitergelaufen?
Also erfolgreicher, aber auf jeden Fall bestimmt erfolgreich, natürlich. Also es war sehr, sehr schade, dass er weggegangen ist, aber hatte, glaube ich, da aus Japan ein sehr, sehr gutes Angebot. Und ja, es war schade natürlich, dass er weggegangen ist. Und ich habe noch im Kopf, glaube ich, das Turnier in Frankreich, wo wir, glaube ich, im Viertelfinale gegen Katar ausgeschieden sind. Mhm. Oder Achtelfinale. Ich glaube, das wäre auch...
Wo ich bis heute noch glaube, dass es an den Schiris gelegen hat.
Naja, wir haben einfach zu schlecht gespielt. Ich glaube, Andi hatte...
Weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass das war nämlich das einzige Turnier, was bei Sky lief, im Pay-TV damals. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich das mit meinem besten Kumpel geguckt habe und dass wir so auf die Schiris geschimpft haben. Ja. Das waren die beiden Georgier, das weiß ich nämlich auch noch.
Ja, nee, aber also fand ich nicht so, da haben wir einfach im Angriff zu schlecht gespielt. Ich glaube, das Spiel ging 22-21 aus oder irgendwie sowas.
Auf jeden Fall super knapp.
Ja, genau, und wenn du halt nur ein bisschen über 20 Tore wirfst, dann kann der Angriff nicht so... prickeln gewesen
stimmt,
sein.
Das stimmt.
Nee, aber ich glaube da, auch bei dem Turnier, wenn wir da weiter das Spiel gewonnen hätten, das war ja mit so einem Schlüsselspiel, dann wären wir da, bin ich der Meinung, auch Weltmeister geworden.
Ja, es war ja auch eine arg zusammengekaufte Truppe da. Die Kataris, die waren schon saustark. Also damals war ja dann auch Goran Stojanovic, unser Keeper, war ja auch damals dahin gewechselt, dann auch in die katarische Liga. Ja, das hätte ich einfach gerne gesehen, wie das aber weitergegangen wäre.
Trotzdem waren wir klar besser.
Ja.
Wir haben es halt einfach selber verkackt. Und aber ich glaube schon, ja, wenn Dago da weiter Trainer gewesen wäre, dass wir da trotzdem erfolgreich weitergespielt hätten.
Du hast dann bist dann nach Polen gewechselt zu Kielce und hast das geilste Champions League Finale aller Zeiten gewonnen. Das war krank, oder?
Ja, glaube ich auch. Also natürlich erinnert man sich super gern daran zurück.
Also falls es eigentlich auf dem Schirm hat, bevor wir darüber reden, -8?
9 sogar.
-9 sogar? Mhm. Relativ kurz vor Ende, 10 Minuten?
Naja, das nicht, aber Minuten? Ich glaube so 16, 17 Minuten vor Schluss.
Wahnsinn.
Lagen wir mit 9 hinten. Und ja, ich weiß noch, wo ich mir dann so in die Ecke auf die Anzeigetafel geguckt und dachte, okay, 17, 18 Minuten, ja, was wollen wir jetzt hier? Lass doch das Spiel jetzt einfach beenden, weil was soll jetzt noch passieren? So, ne? Ja, und dann irgendwie kam dann so der Funke, ein Tor aufgeholt, 2 Tore, 3 Tore und plötzlich hat man dann doch wieder dran geglaubt, ja.
War also wirklich völliger Wahnsinn, im 7-Meter-Werfen dann nachher. Mhm. In der Mannschaft von damals spielten eine ganze Menge ehemaliger Rhein-Neckar-Löwen. Talant Duschebaev war damals auch schon der Trainer. War das die beste Truppe, mit der du jemals gespielt hast?
Also in Kiel natürlich damals, das war glaube ich so.
Aber auch wo du auch so ein großer Teil
warst. Aber wo ich eine größere Rolle hatte, war das auf jeden Fall in Kiel zu erfahren.
Talant Duschebaev bei uns ja als Trainer so ein bisschen eine Persona non grata gewesen ein paar Jahre lang.
Warum?
Hast du da damals gespielt bei dem Spiel gegen uns? Nee, ne? Okay. Nee. Wow, du weißt warum. Nicht?
Okay, erzähl mal, das ist mit Kutmi, ne?
Ja, ja.
Ja.
Ja, er hat mir die Eier gehauen, das kann man ganz ehrlich so sagen. Vor laufender Kamera, ich meine, das Video kennt ja jeder. Ich sage ja immer noch, Talant Duschebaev hat uns damals, war damals der beste Vertriebsmitarbeiter, der uns die Rückrundentickets verkauft hat. Weil wir waren ja damals immer in den kleineren Hallen gewesen, Champions League, aber brauchten wir da nicht. Das war Achtelfinale, Rückrunde, Achtelfinale und dann Rückrundenspiel hatten wir 9000 Zuschauer. Und das war nur deshalb, weil die EHF ja auch nicht der Meinung war, man hätte das bestrafen müssen. In meinen Augen hätte man das bestrafen müssen. Aber ich habe Talent jetzt dann halt auch durch meine Arbeit mit Andi so ein bisschen näher kennengelernt. Das ist ja schon ein wahnsinniger Trainer auch, ne?
Ja, also für mich nach wie vor der beste Trainer, den ich in meinem Leben hatte. Sowohl sportlich als auch menschlich. Mhm. Andererseits können das andere in meiner Zeit auch wieder sagen, das komplette Gegenteil. Also ich bin mit ihm super zurechtgekommen, hat mir unheimlich viel geholfen und ja, mich auf jeden Fall mehrere Schritte nach vorne gebracht in der Zeit, in der ich in Polen gespielt habe. Und deswegen kann ich da kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Natürlich, er ist sehr emotional, bricht schnell aus und ist einfach ja zu 1000% im Training, im Spiel dabei, wo er dann auch schon mal natürlich über die Schlänge geschlagen ist. Aber ja, also trotzdem lasse ich da kein schlechtes Wort über ihn fallen.
Wie war das Leben in Kielce für dich? Also jetzt, wo ich auch ein bisschen eine Vorstellung von dieser Stadt habe, da ist ja, also wir haben gerade gesagt, es gibt viele Städte, da gibt es schöne Ecken, und, aber in Kielce habe ich keine gefunden.
Ja, ist eine grauere Stadt, aber auch da in der Innenstadt, ist eine schöne Innenstadt. Und ja, also ich habe mich da auch trotzdem wohlgefühlt. Ich habe in der Stadt gewohnt, so ähnlich wie Andi auch, der noch ein bisschen zentraler wohnt. Aber ich fand das ein schönes Leben dort.
Was hat dir da am meisten gefallen? Die Atmosphäre in der Halle ist ja wahnsinnig.
Ja, also wirklich. Also das ist, glaube ich, mit ja einmalig so im Handball, dass dort zu jedem Champions League-Spiel halt eine riesen Choreografie einfach gemacht wird. Da werden Banner zusammengenäht, die, keine Ahnung, 30, 40 Meter breit sind und 10 Meter hoch sind und dann da unter die Hallendecke gezogen werden. Das ist schon ja, ein Stück weit eine andere Welt, wo wirklich von der ersten bis zur letzten Minute du da angepeitscht wirst. Und das ist also natürlich als Heimspieler ein richtig geiles Gefühl, dass du da.
Ja. Also wir von den Löwen fanden die Atmosphäre ja so geil, dass wir unsere zweite Mannschaft mal zur Mannschaftsfahrt dahin geschickt haben. Ja, einer der bittersten Momente der Vereinsgeschichte, glaube ich. Aber das rollen wir jetzt nicht mehr noch mal neu auf. Ja, dann ging es zu MT Melsungen. Die Clubs sind sich, glaube ich, gar nicht so unähnlich, ne? Es ist schon so ein bisschen Mäzen-System. Also das Geld kommt hauptsächlich aus einer Quelle. Wie du gerade schon selber gesagt hast, hatte die MT Melsungen auch so ein bisschen diese Einstellung, wir holen die Spieler, bevor sich jemand anders holt. Das ist ja auch so ein bisschen das System, das Berto Servas in Kielce auch gefahren hat. Also ich habe es immer so die Videothek Europas genannt. So. Mhm. Ich habe ihn mal gefragt, was die Taktik ist. Und dann hat Servas gesagt, ich möchte jeden guten Spieler in Europa bei mir haben. Dann habe ich gesagt, wenn das nicht klappt, dann sagt er dann fast jeden. Ja. Und dann leiht er die aus. So war die Idee. Ich glaube, jetzt finanziell geht es auch nicht mehr so ganz auf. Was hat damals für die MT Melsungen gesprochen?
Wir haben uns privat nicht so wohl gefühlt dort in Polen. Also gerade meine Frau, dass wir da sie wenig Sozialkontakt oder bis eigentlich keine Sozialkontakte irgendwie außerhalb so hatte. Und ist dann auch halt schon ein Jahr früher aus Polen zurück nach Deutschland. Und da war für uns halt als Familie schon klar, okay, wenn mein Vertrag dort endet, dann verlängere ich den auch nicht, damit wir halt wieder nicht räumlich getrennt sind, sondern wieder zusammen sind, dass ich dann auf jeden Fall 2017 wieder irgendwo in Deutschland spiele. Und ja, da kam dann zuerst das Gespräch mit der MT Melsungen zustande und da haben wir dann relativ schnell auch alles fix gemacht, dass wir dann sagen können, okay, wenn in Polen vorbei ist, geht's sofort in Deutschland weiter.
Du hast damals ja auch in der legendären Kloppertruppe gespielt mit den Müllers und Co.
Das ist ein Gerücht.
Waren besonders beliebt bei uns. Gerade Michi Müller, der war ja, also er hat ja dann auch bei den Löwen früher gespielt. Ich finde die beiden ja wirklich unfassbar geil. Also habe mich mit denen auch immer schon privat gut verstanden. Aber die waren hier so verhasst, ne? Das war ja Wahnsinn. Also von denen hat ja gefühlt hinten einer einen Fuß aus dem Bus gemacht und dann haben vorne schon die ersten gepfiffen. Also.
Und jeder war froh, wenn sie dann doch in der Mannschaft gespielt haben. Und alle waren dann wieder glücklich, dass sie nicht gegen sie spielen mussten.
Also sicherlich sogar. Vor allen Dingen, ich meine, was natürlich immer im Kopf so ein bisschen bleibt, war damals dann das Spiel, wo ihr uns die Meisterschaft so ein bisschen kaputt gemacht habt.
Das stimmt. Aber auch so mit Talent, wenn man das wieder als Beispiel nimmt, aber auch bei den Müllers menschlich
voll
mit die liebsten und besten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und auf dem Feld, ja, natürlich, aber da gibt es halt auch keine Freundschaft. So, ne? Und die waren halt dafür bekannt, dass sie sehr hart spielen, mussten aber auch genauso viel vorne einstecken, wo es auch keine Strafe für den Gegner gab. Und ja, also da kann man auch über die beiden nichts Schlechtes sagen. Also überhaupt nicht. Ne? Und die haben immer alles gegeben. Und deswegen war es schade, dass sie halt oft dann in den Spielen auch beleidigt wurden.
Ja.
Aber ja, so ist das leider.
Bei Michi Müller gibt es eine kleine Geschichte, die ist wirklich nur ganz klein. Ich habe mich mit den beiden immer auch so über Insta und so, hast ja dann schon mal Kontakt mit immer, gerade mit Michi sehr, sehr gut verstanden. Hatte sogar, oder habe heute noch, ein Trikot von ihm im Büro hängen. Und dann haben wir uns auch immer so ein bisschen gefoppt halt. Ne? Und dann war Halbzeit gegen Melsungen und Michi Müller kommt irgendwie an die Bande und sagt irgendwie sowas, boah, ey, dieser scheiß Hallensprecher hier, der geht mir ja so auf den Sack. Und lacht aber dann dabei und ich mache halt den hier, zeige ihm den Mittelfinger, einfach so. Und kriege Applaus von den Fans hinter mir auf der Tribüne. Weil die wahrscheinlich dachten, ich hätte wirklich die Courage gehabt, dem Michi Müller den Mittelfinger zu zeigen. Und Müller, also Michi kriegt das mit, dreht sich doch mal wieder um, lacht und zeigt so auf die Fans. Das ist ein super geiler Moment, weil ich wirklich dachte so, ja, ich glaube, die denken was anderes. Ich glaube nicht, dass die wissen, dass das so Spaß ist. Genau, ja. Aber ja, das war auch eine schöne Zeit. Also damals noch mit Schorle Roth, der hat uns ja dann tatsächlich. Warst du auch bei dem Spiel dabei in Ludwigshafen, wo das wiederholt wurde?
Nee.
Ah, okay. Also da gibt es ja so viele Geschichten mit der MT-Melsung. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Du hast gerade selber das Stichwort Freundschaft reingebracht. Wie viel Freundschaft gibt es wirklich im Profisport?
Ich glaube, mehr als man denkt, aber trotzdem ist es ja ein sehr schnelllebiges Geschäft. Also ich glaube, es ist viel, wenn du mit einem 3 Jahre zusammenspielst, bevor dann oft wieder die Vereine gewechselt werden. Aber es gibt schon einige, glaube ich, schon Freundschaften oder viele Freundschaften, die im Sport dann natürlich entstanden sind, auch über Jahre hinweg dann gehalten haben und halten.
Mhm. Zum Abschluss schauen wir noch mal ein bisschen voraus. Nach dem Lemgo-Spiel geht es ja direkt weiter nach Polen. Ich weiß gar nicht genau, war gerade Diskussion, ob es jetzt der Schlafbus wird oder weiß ich nicht.
Ja,
ich weiß nicht, was das Ergebnis ist am Ende. Aber es geht relativ kurzfristig nach Polen zum Poldi-Club, Górnik Zabrze. Für dich ja so ein bisschen eine Rückkehr nach Polen. Ist das ein besonderes Spiel für dich, dort zu spielen?
Auch besonders. Besonders wäre es, wenn es ein Kielce gewesen wäre. Ja, also die Halle ist nicht so schön dort in Zabrze. Ich weiß nicht, ob in der von Zabrze spielen oder in Katowice, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber natürlich ist es mal wieder, man kennt alles und hat man vielleicht so wieder ein paar Änderungen, die danach dann wieder hochkommen.
Wie schätzt du die sportlich ein?
Auf jeden Fall dürfen wir sie nicht unterschätzen. Mhm. Die spielen ja nicht umsonst dort in der Euroleague. Und ja, also wir müssen da trotzdem Vollgas geben. Mhm. Also die sind nicht schlecht, aber wir müssen auf jeden Fall gewinnen.
Ich bin gespannt. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil wir den stärkeren Gegner mit in die Hauptrunde bringen, dass Hannover vielleicht mit Nord mehr Probleme hat, als wir mit Zabrze. Das ist so meine Hoffnung auf das Thema Weiterkommen.
Also vom Papier her ist es, glaube ich, auch so. Aber natürlich darf man ja keinen unterschätzen, können alle Handball spielen.
Nee, klar.
Und wir haben ja auch, haben wir vorhin drüber gesprochen, selber Probleme, wo es noch nicht so rund läuft. Und deswegen müssen wir erstmal unsere Probleme im Griff kriegen und dann läuft das.
Freu dich auf das erste Spiel in Heidelberg, weil mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass wir irgendwie in St. Leon Rot oder Co. spielen. Wir haben da ein richtig schönes kleines Schmuckstück, das sehr, sehr, sehr laut und sehr, sehr eng ist. Es ist auch gar nicht mehr so lang hin, ne? Ich glaube in 14 Tagen, 3 Wochen spielen wir das erste Mal in Heidelberg. Spielst du das erste Mal in Heidelberg gegen Zabrze dann auch, oder? Ist es Hannover als erstes? Es ist erst Hannover. Ja, dann geht es sofort um alles. Tobi, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie Johnny angekündigt hat.
Nein.
Bitte, das schon angedroht da unten. Boah, jetzt musst du erstmal zum Podcast zu Kevin. Sebastian Hinz hat ja mal gesagt, live im Podcast, ich wusste gar nicht, dass man hier auch hätte absagen können. Und er war auch seitdem nie wieder da. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, doch, war angenehm.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist und hoffe, dass wir hier auch lange Spaß mit dir haben. Wer weiß, was alles noch so kommt. Bei deiner Karriere bisher ist nichts ausgeschlossen.
Nee, ich freue mich auf das Abenteuer und hätte nichts dagegen, glaube ich, wenn es dann noch weitergeht.
Normalerweise sage ich euch an dieser Stelle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kauft Tickets. Kann ich aber gar nicht, weil dieses Spiel gegen Flensburg ist restlos ausverkauft. Gibt es keine Tickets mehr, aber holt euch gerne Tickets für die darauffolgenden Spiele. Wir haben da noch einige spannende Gegner. Der HSV kommt. Auch Ostersonntag gegen Göppingen wird wahrscheinlich ein großes, großes Highlight. Das ist unser Familientag auch. Da gibt es besondere Ticketangebote. Holt euch die Tickets und vor allen Dingen macht uns die Halle in Heidelberg voll, weil da werden wir euch nämlich definitiv brauchen. Das war Folge 87. Ich weiß auch gar nicht, wer in Folge 88 kommt. Das wird auch für mich dann nochmal wieder eine Überraschung. Kommt gut durch die Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal, sehen uns in der Arena. Danke, Tobi. Bis bald. Macht's gut.
Tschüss, tschüss.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.